Okay, krass. Kommt einem schon ein bisschen professionell vor, wenn man jetzt hier mit so einem Mikro steht. Ich freue mich, heute hier zu sein. Oh, einen Moment. Bei so vielen schönen Leuten, da muss ich mich mal entkleiden, sonst wird mir nämlich zu warm. Nein, ich freue mich echt hier zu sein und ich darf heute weitermachen mit dem Lukas-Evangelium. Wer weiß denn mit welchem Kapitel, oder? Hast du das schon gesagt? Ich habe nicht genau zugehört. Ich habe mir nämlich für heute Abend ein bisschen was überlegt. Bei Jugendlichen oder auch bei Erwachsenen läuft es ziemlich gut mit Bestechungen. Und wer eine richtige Antwort weiß, ich hoffe, ihr mögt alle Schokobons. Also, wer mag keine Schokobons? Womit machen wir heute weiter? Wer weiß das? Mit welchem Kapitel? Ah, Julia weiß es, okay. Julia, mit welchem Kapitel machen wir weiter? Oder Madeleine, du müsstest auch wissen. Jesus. Es weiß keiner, okay. Wer es gleich als erstes weiß und reinruft, der bekommt noch einen Schokobon. Zu Beginn würde ich gerne ein kurzes Video zeigen. Ich hoffe, das läuft mit dem Ton. Und zwar kennt ihr das wahrscheinlich auch schon, die meisten von euch. Das ist vom Bible Project oder Bibelprojekt. Und da geht es, ist eine kurze Erklärung des Lukas-Evangelium. Hier, das ist jetzt der Teil 2. Leider falsch. Wenn ihr daran interessiert seid oder wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch nochmal an. Ist echt eine coole Zusammenfassung. Und zwar geht es heute genau um die Themen, also Jesus lehrt, waren so spannende Themen wie Besitz, Reichtum, Sorgen. Aber es geht auch noch tiefgründiger um den Heiligen Geist und ja, verschiedene Erkenntnisse. So, ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht, weil ich dazu neige, Dinge zu vergessen. Und vor allem neige ich auch dazu, das Allerwichtigste zu vergessen. Das sind Bibelverse. Und deswegen habe ich meistens nur in der Präsentation Bibelverse notiert, damit ich das auf keinen Fall vergesse. Sauber, das läuft. Also, wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 11 und 12. Wer von euch weiß, was im Kapitel 10 oder wo es da geendet hat? Mit welcher Geschichte? Ihr könnt jetzt auch in eure Bibel gucken, dann wisst ihr das auch. Sehr gut, Felix. Es ging von Maria und Martha. Jetzt die spannendere Frage oder die schwierigere Frage: Wer von euch weiß, wo Maria und Martha wohnen? Steht da, glaube ich, auch drin. Okay, ich hatte nicht gedacht, dass das alles so lange dauert. Ja, wer es rausfindet? In einem Dorf ist korrekt. Ja, und wie heißt dieses Dorf? Das steht hier nicht. Okay. Ich zeige euch aber mal, wo dieses Dorf liegt. Das liegt nämlich ungefähr hier in der Nähe von Jerusalem. Wer es weiß, gibt immer noch einen Schokobon. Ich wollte euch noch mal kurz abholen, weil ich das oft gar nicht so leicht finde, mir Israel vorzustellen. Ich habe es jetzt mal kurz zusammengefasst, eigentlich ganz einfach. Und zwar kommt Jesus von hier oben aus dem Raum Galiläa. Da ist er umhergereist, hat die frohe Botschaft verkündet. Und bitte, oh, man sieht den Cursor nicht, ja. So müsste es aber auch gehen. Laserpointer, ja. Also er kommt von hier oben, von Galiläa. Da ist er umhergereist. Und das kann man sich eigentlich ganz gut merken. Also ihr seht schon die Form hier von ganz Israel, ist so ein bisschen länglich entlang der Küste. Und hier oben ist der See Genezareth. Und dann geht es runter, See Genezareth, hier ist überall Fluss, 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 der Jordan. Und dann geht es ins Tote Meer, das ist hier unten. Und Jesus ist quasi hier oben gewesen und jetzt hier runtergelaufen, wieder, weil er befindet sich, wie wir eben gehört haben, auf dem Weg zurück nach Jerusalem. Und dort ist er ungefähr 3 Kilometer entfernt vom Jerusalemer Tempel am Osthang des Ölbergs. Und dort ist das schöne Dorf, weiß es immer noch keiner. Okay, ich darf selbst mal einen Schokobon essen. Bethanien. Ja. In Bethanien ist Jesus jetzt also gewesen. Und dort in der Nähe geht es jetzt weiter mit Kapitel 11. So, jetzt muss ich mal kurz hier weglegen. Und zwar. Ja, das ist nicht so schade, es gibt so gewonnen dafür. Vor allem würde ich mir auch wünschen, also das soll heute gerne sehr interaktiv werden. Also wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen. Wenn die Frage nicht passt, dann bin ich so frei und sage hier, schreiben mal auf, klären mal am Ende. Aber wenn irgendwie ihr merkt, hä, das ist aber irgendwie komisch oder da brennt mir aber auf der Seele oder vielleicht der hat auch da vorne gar nicht recht, dann sagt das, ja, das ist ganz wichtig. Und zwar geht es zu Beginn um das Vaterunser oder zumindest um einen Teil des uns bekannten Vaterunsers. Und ich möchte das jetzt auch gar nicht unbedingt vorlesen, sondern ich habe jetzt eine Aufgabe an euch, an jeden Einzelnen. Und zwar würde ich euch mal so 2-3 Minuten Zeit geben, dass ihr euch einfach, ich habe das in 1, 2, 3, 4, 5 Teile untergliedert, dass ihr euch Zeit nehmt, pickt euch einen Satz davon raus und denkt mal 2-3 Minuten nur über diesen Satz nach. Und danach sammeln wir mal, was euch zu diesem einen Satz oder Halbsatz einfällt. Ja? Ich mache auch mit. Ihr dürft euch auch mit eurem Nachbarn drüber unterhalten, falls ihr Lust habt, das gemeinsam zu diskutieren. Aber das würde mich mal interessieren. Okay. Ihr dürft gerne noch weiter überlegen. Der erste Satz. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wer von euch hat darüber nachgedacht und was fällt euch dazu ein? Ben, bitte. Ich schreibe mal auf, so ein bisschen daraus. Also wir haben ein Zuhause im Himmel, was aber, wo nicht unser leiblicher Vater, sondern unser geistlicher Vater wohnt. Ich hoffe, das war jetzt so ein bisschen, passt mir auch ganz gut in den Kram, deswegen habe ich das mal so geschrieben. Und das andere ist, du bist auf den Namen, ja, auf den geheiligt werde dein Name. Und da würde ich auf jeden Fall mal auch den Namen dick unterstreichen. Und ja, Name und vor allem der Name Gott sagt was über Gottes Charakter. Ja? Und dieser Charakter hat auch Eigenschaften. Muss ich mal hier hinschreiben. Eigenschaften. Okay. Möchte dem noch jemand was hinzufügen? Sonst würde ich zu dem nächsten Satzvers übergehen. Okay. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wem fällt was dazu ein? Ja, nee. Also dein Wille geschehe, da habe ich drüber nachgedacht, in der Zeit. Ich erinnere mich an Maria, weil Maria betet, als sie erfährt, dass sie schwanger ist vom Engel. Da, ich meine, damals war das wirklich ja dann quasi schon, da sie schwanger ist, auch von der Ehe war das Ehebruch. Und das, die Folge damals war einfach Steinigung für Ehebruch. Hm. Und ihr war klar, dass sie gesteinigt werden könnte. Und was sie gebetet hat, war, ja, dein Wille geschehe in meinem Leben, egal was es für mich heißt. Definitiv. Ich schreibe mal auf, ich hoffe, da kannst du mitgehen, Entscheidungsmacht. Ja? Gerade bei dein Wille. Also wenn ich bete, dein Wille geschehe, dann gebe ich damit die Entscheidungsmacht an Gott ab. Genauso wie Maria. Gut, sie konnte nicht viel machen, sie wurde halt schwanger, aber sie hat trotzdem darüber gebetet und hat das akzeptiert und hat gesagt, ja, lieber Gott, wenn das dein Wille ist, dann gebe ich das ab an dich und dann akzeptiere ich das, dass du das Beste für uns weißt. Noch ein Kommentar, noch einen Gedanken. Okay, ich habe noch. Oh, hast du noch was gesagt? Ich habe jetzt gerade. Sorry. Ja, klar. Ja, das ist ein Abgeben von dem eigenen Herrsein quasi, ne? Die eigene Entscheidungsmacht abgeben. Ben? Dein Reich. Ja, ne. Ich schreibe mal noch dazu auf. Oder wie würde es aussehen, wenn Gottes Reich hier auf der Erde ist? Oder was ist dazu notwendig, dass wir quasi auf jeden Fall alle Christen sind und vor allem uns vom Heiligen Geist füllen lassen? Ich glaube, wenn alle Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden, dann würden wir dein Reich, Gottes Reich hier auf der Erde sehen. Ja, ich schreibe mal Evangelisation auf. Okay. Ja. Hast du noch ein besseres Wort? Können wir gerne auch noch aufschreiben. Liebe ist immer gut. Okay. Unser tägliches Brot gib uns heute. Fangt einfach an. Bitte.
Also, dass wir wirklich jeden Tag dieses Brot bekommen und dass wir einfach dankbar dafür sein sollten, dass wir es haben. Weil es gibt wirklich viel zu viele Menschen auf der Welt, die wirklich nicht dieses tägliche Brot haben. Und ich glaube, wir sollten einfach wirklich einfach dafür dankbar sein.
Ja. Dankbarkeit. Thomas? Ich schreibe mal Gottes Fürsorge. Okay? Okay.
Ja, Simon. Jesus versucht hier in der Wüste, dass er, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Wie ist halt klar, ein voller Bauch, aber vor allen Dingen eben auch der geistliche, die geistliche Versorgung, die wir fast noch mehr brauchen. Oder beide, ich kann nicht so sprechen.
Ich schreibe es mal hier zu mit geistliche, ja, Fürsorge, aber. Ich nenne es mal geistliche Fürsorge. Okay. Noch einen Punkt? Noch jemand eine Idee? Dann schreibe ich nämlich sonst mal noch auf. Keine Schätze sammeln oder anhäufen. Also unser tägliches Brot gib uns. Vor allem, also tägliches Brot ist klar, aber vor allem dieses heute, das ist so ein kleines Wort, was ich oft überlese, ich glaube aber auch viele von uns oft überlesen, und das steht da ganz bewusst. Ja, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns unser tägliches Brot heute gibt. Nicht schon gestern oder gestern für morgen oder morgen für gestern, wie auch immer, ja, sondern heute. Gott versorgt uns und wir brauchen nicht uns eine große Vorratskammer oder sonstiges anzuhäufen. Wir können darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger. Ja. Ja. Die Expertin sitzt zwei Plätze rechts neben dir. Ja. Nein, ich kann es uns auch antworten, aber. Also er wurde auf jeden Fall dahin geschickt von Gott. Ja, also genau. Und ja, in gewisser Weise auch auf die Probe gestellt. Also er wurde wirklich er hat ja 40 Tage nichts gegessen, nichts getrunken, soweit das geht. Und wurde dann halt wirklich in dieser Extremsituation auf die Probe gestellt, ob auch Jesus, ja, der Mensch, der ohne Fehler war, ob der bereit dafür ist, diese Bürde, die Gott ihm auferlegt, auch zu tragen, also am Kreuz zu sterben. So habe ich diesen Test verstanden in der Wüste. Tägliches Brot, ja. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sehe ich auch so. Also ich denke jetzt mal, euer Schweigen ist eigentlich selbsterklärend. Ja? Vergib uns unsere Schuld. Also wir wollen Vergebung. Aber auch wir müssen vergeben. Und das ist ganz wichtig, dass das einen Zusammenhang hat. Wenn wir von Gott erwarten, dass er uns nicht unsere Schuld vergibt, dann müssen wir auch bereit sein, unserem Nächsten zu vergeben. Und wenn wir das nicht können, wer sind wir es, dass wir dann verlangen können, okay Gott, mit dem habe ich ein Problem, aber hey komm, lass mal ein bisschen Schuldvergebung auf mich runterrieseln. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja klar, hau rein. Ja. Selbst eingestehen, ja. Auf jeden Fall. Ihr dürft nicht ganz so viel sagen, sonst geht mir hinten raus die Zeit aus. Ja, selbstverständlich. Soll konkret heißen. Konkret und halt sich das selbst eingestehen. Wenn auch noch Schuld oder schon der Nächste? Hervorragend. Ja, führe uns, schreibe ich mal. Ja. Ja, ich schreibe mal Gewinner auf. Warum eigentlich nicht? Leite, führe uns. Keine zu große Last, ich schreibe es einfach mal auf. Keine zu große Last. Okay, noch ein Punkt, was habe ich noch? Ja, mir ist noch zu dem Punkt erlösen. Ist mir eigentlich eingefallen, also wenn wir erlöst werden, wollen wir von Gott auch den Heiligen Geist empfangen oder auch anders gesagt, wir würden uns sehr freuen über ein gläubiges Herz. Der Punkt war mir eingefallen. Gläubiges Herz. Johanna? Nein, 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 das passt schon. Kriegen wir schon hin. Thank you. Ja. Auch das Danke sagen nicht vergessen. Ja, das ist ein guter Punkt. Auch ein interessanter Punkt. Ich lass ihn gerne mal so stehen. Können wir sonst gerne auch nachher noch weiter drüber diskutieren. Ich kann mich erinnern, als mir das Vaterunser zum ersten Mal so richtig begegnet war, und zwar auf einer Jungscha-Freizeit, also ich komme aus der evangelischen Kirche, und da haben wir jeden Tag in den Bibelarbeiten über einen Satz geredet. Und da ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, vielleicht wie auch dem einen oder anderen heute, wir haben das jetzt in der Schnellfassung mal gemacht und da kommen auch noch ein paar Verse mehr, was da eigentlich alles drinsteckt in diesem Gebet. Und das war für mich ja, also eine Genugtuung und es ist bis heute ein Segen, das zu erfahren, weil das wird sehr oft gebetet, dieses Gebet, und das einfach mal bewusst zu beten und nicht einfach nur so runterzuleiern. Und ja, ich würde es mir schon wünschen, dass wir das gemeinsam bei dem nächsten Mal beten schon ja, viel bewusster sagen können, was da eigentlich in den einzelnen Versen drinsteckt. Okay, ich habe euch eine kleine Übersicht mitgebracht. Wie verstehe ich Gebet? Ja, ihr könnt jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen, worauf ich hinaus will, mit verstehen. Was steckt eigentlich alles im Gebet drin, vor allem in dem Vaterunser? Dann gibt es noch den Punkt süße Versuchungen, Ausrufezeichen, Fragezeichen und bekennen oder vielleicht auch lieber nicht. Das Vaterunser. Was bringt uns jetzt Gebet? Johanna hat auch gerade schon gesagt, eigentlich ist uns ja auch schon vergeben. Ja, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Aber was hat denn Gebet noch so mit sich? Also ist jetzt auch so ein bisschen unabhängig vom Vater unser. Ihr dürft da kurz drüber nachdenken und währenddessen würde ich mich freuen, wenn sich zwei freiwillige Schauspieler finden würden. Es geht um ein Kurzanspiel. Ja, traut euch. Und es gibt einen Schokobon. Oder zwei. Zwei gibt zwei, komm her. Nein. Du hast gesagt zwei. Wer macht noch mit? Felix? Ja, kommt der, zwei. Ja, warte, wir gehen ganz kurz raus. Ach, ihr kriegt noch einen Schokobon.
Zwei.
Zwei. Du darfst das Brötchen haben, okay? Alles klar. Okay, ich glaube, ihr habt die Situation verstanden. Ja. Und der Kumpel wurde rausgeschmissen, hat voll Hunger gehabt und er hatte jetzt nur noch ein Brötchen da. Aber er wusste, okay, komm, halb so wild, morgen ist ein neuer Tag, der Junge hat Hunger, ich gebe ihm das Brötchen. So, jetzt haben wir noch nicht geklärt, was bringt uns jetzt Gebet? Wir Menschen sind so, in schwierigen Situationen würden wir uns in der Regel pro unsere Freunde, also fürsorglich kümmern. Also wir würden sagen, komm, hier Stein ist ganz schön hart, ich gebe dir das Brötchen. So, und jetzt ist es aber so, wenn nur ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Ja, also wir können schon gut geben. Aber was kann Gott uns geben? Ja? Und ihr könnt euch das ja so vorstellen, Gott ist so, der würde uns mit Schokobons, ja, würde der uns von oben bis unten vollschütten, ja, bis wir platzen. Also ihr versteht jetzt hoffentlich, ja, Stein, Brötchen, Schokobon. Ja? Also Gott ist noch viel, viel besser zu uns. Er schenkt uns viel mehr, als wir es verdient haben. Und das bringt Gebet, wenn wir wirklich daran glauben, von Herzen zu Gott beten und sagen, bitte lieber Gott, du weißt, ich habe da ein Problem und ich mein's gut, ich habe gute Absichten. Also nicht einfach irgendwie, hier, ich könnte eine Million vertragen, lieber Gott, bitte gib mir mal Geld, sondern wirklich von Herzen ein Anliegen haben, dann wird Gott das hören. Und nicht nur ein bisschen, sondern ich bin davon überzeugt, dass Gott auch richtig geben kann. Okay, es geht weiter. Wir kommen vom Gebet zur Versuchung. Und zwar geht es jetzt darum, aufschieben oder ausräumen. Hier in Lukas 11, ab den Versen, ich bin hier bei Lukas 12, es geht jetzt um die Geister. Zack. Ab den Versen 14 und dann auch noch der nächste Abschnitt bis 28. Ihr könnt so ein bisschen querlesen, wenn ihr eine Bibel vor euch habt, oder schnappt euch noch eine, wenn ihr noch eine wollt. Geht es um die Austreibung von bösen Geistern. Also Jesus begegnet da jemanden, ist immer noch da in der Nähe von Bethanien, vermutlich, wo genau, sagt die Bibel hier an der Stelle nicht. Und Jesus sieht da jemanden, der ist von einem Geist, von einem Dämon besessen, der ihn stumm macht. Und Jesus treibt diesen Geist aus und dieser Stumme kann wieder reden. Und jetzt sehen das die Leute und vor allem die Pharisäer und die sagen, ey, der treibt die bösen Geister aus. Der muss das Oberhaupt von den bösen Geistern sein. Belzebub nennen sie ihn. Ja? Es war ein Geist, glaube ich, der Philister, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Und der hieß so ähnlich und sie haben dann halt den Namen daraus gemacht, hier Belzebub, das ist von unseren Feinden der Geist und der ist absolut mit dem Teufel gleichzusetzen und von dem nimmt auch Jesus seine Macht. Ja, stehst du erstmal blöd da als Jesus. Und Jesus sagt dann aber, ey, okay, aber eure Pharisäer, ihr habt auch welche in euren Reihen, die können auch Geister austreiben. Sind die also dann auch von dem Teufel besessen? Und Jesus sagt dann, ich sage euch, ja, ich handle im Namen Gottes. Ich handle nicht von irgendeinem bösen Dämon, ich handle im Namen Gottes. Und das ist viel mehr wert. Und er sagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Ja, also wir können sagen, okay, cool, dass du da bist, aber ich glaube doch nicht ganz, dass du der Heiland bist. Und ich schiebe dich erstmal auf Seite. Oder ihr könnt sagen, sagt Jesus, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Und sagen, ey, der hat recht, ja, der kommt oben aus dem Himmel, der ist der Messias und ich glaube daran, was der sagt und ich will auf seiner Seite stehen und ich will mein Herz ausräumen mit all den bösen Sachen und ich will mich füllen lassen vom Heiligen Geist. Also das ist Jesus' Aufforderung. Glaub nicht an irgendwelche blöden Sachen, die hier in der Welt geschehen. Glaub an mich und lass dich füllen, lass dein Herz füllen vom Heiligen Geist. Und was jetzt spannend ist, oder was euch vielleicht wieder begegnen wird, irgendwo hatte ich es hier aufgeschrieben. Genau, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, ja. Lass dich füllen vom Heiligen Geist, jetzt schon auf der Erde. Außerdem wollen die Menschen dann auch noch, wo Jesus sagt, okay, hier, ich bin aus dem Himmel, ich bin von Gott gesandt, dann sagen die, wie die meisten Menschen so drauf sind, ja, dann zeig mal her, was kannst du denn? Ja, gib doch mal ein Zeichen. Mach mal hier da hinten, dass jetzt, wir haben alle Durst, ein schönes Bierfass oder ein Weinkrug entsteht, von dem wir alle satt werden, beziehungsweise unser Durst gelöscht wird. Und sie wollen Zeichen sehen, ja, sie sind sensationsgeil. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an uns selber heute. Wir sind eigentlich auch sehr sensationsgeil. Und sie wollen ein Zeichen sehen. Und Jesus sagt aber, oder weiß, es bringt nichts, jetzt Zeichen zu geben. Also er gibt eigentlich nie irgendein Zeichen nur um der Göttlichkeit willen, sondern er sagt ihnen, es gibt genug Zeichen. Und hier macht er ein Beispiel, genauso wie Jona das Gericht über Ninive bringen sollte, so bin ich derjenige, der das Gericht bringt. Und so wie Jona, jetzt muss ich auch noch mal kurz, da war noch was mit den 3 Tagen natürlich im Bauch des Fisches war, genauso wird es auch mit mir geschehen. Genauso werde ich 3 Tage tot sein. Und dann aber auch wieder ausgespuckt. Für uns jetzt eine interessante Parallele. Wir kennen beide Geschichten und sagen, jo, das passt. Für die Menschen damals, die kannten eigentlich auch beide Geschichten. Sie haben kein Zeichen bekommen, kein Zeichen, was man sehen konnte. Aber sie hatten mal was zum drüber nachdenken mit auf den Weg bekommen. In dem nächsten Abschnitt geht es um die Rückkehr von unreinen Geistern. Jetzt ist es so, auch bei uns, wenn wir irgendein Problem haben, können wir versuchen, das selbst anzugehen, aber oft ist das schwierig. Uns fehlt es an Disziplin, wir sind doch dann immer wieder getrieben, werden wieder in Versuchung geführt, doch rückfällig zu werden. Und Jesus erklärt das so, wenn ihr es nicht schafft, euer Problem, eure Probleme von mir austreiben zu lassen, dann wird es so sein, dass euer Problem weggeht und ihr denkt, oh cool, ja, ich habe jetzt einen Tag nicht geraucht, ja, ich bin rauchfrei. Aber es wird so oft so sein, dass diese Probleme in siebenfacher Stärke wieder zurückkommen. Ja, ich weiß nicht, wer so meine Story ein bisschen kennt. Ich habe in meiner Jugend und in meinem Erwachsensein mit Spielsucht zu kämpfen gehabt. Und das ist genau so. Du denkst dir, jetzt, ich will aufhören damit. Und du gehst eine Woche nicht und dann hast du zu viel Freizeit oder fühlst dich scheiße und zack, gehst du wieder hin. Und es ist oft so, dass wenn du vorher beispielsweise 20 Euro verspielt hast, dann gehst du nach einer Woche dahin und hast Minimum 50 Euro dabei. Das wird schlimmer. Und genauso ist das mit all unseren Problemen. Ja, ich denke, ihr kennt das auch. Fehlende Motivation fürs Lernen. Wir lassen uns ablenken, ja, von allem möglichen Zeug. Und oft wird es nur schlimmer. Oder wir sind spielsüchtig, wir sind vielleicht auch der ein oder andere zockt ein bisschen zu viel und weiß das. Oder wir schauen vielleicht auch zu viele Serien oder zu viel Fernsehen. Ja, und das sind alles Dinge, das ist am Anfang alles überhaupt gar kein Problem. Aber es kann sich eben dazu entwickeln, dass das wirklich ein Problem wird. Und sich das dann einzugestehen und zu sagen, Jesus, hilf mir. Ja, weil oft sind wir Menschen zu stolz dafür, Jesus um Rat zu fragen, sondern wir denken, okay, komm, ich kriege das hin. Sei gewarnt, oftmals kommt es siebenmal schlimmer. Alkohol, Nikotin, Drogen, genau, Spielsucht, Videospielesucht. Und das sind die Gelegenheiten, auf die der Teufel wartet. Er will, dass wir in irgendeine Falle tappen und er uns dann am Bein packt und das Ganze nur immer schlimmer macht. Sei gefüllt vom Heiligen Geist. Als nächstes geht es weiter. Neuer Abschnitt. Überschrieben mit die Leuchte des Leibes. Und ich habe jetzt mal dazu aufgeschrieben, du bist, was du isst. Und hier geht es auch darum, deine Augen sind die Leuchte deines Leibes. Und dein Herz gib vor, wie du drauf bist. Also alles, was du mit deinen Augen quasi aufnimmst, siehst, verändert dein Herz. Also versteh es so, womit du dich umgibst, also jetzt will ich jetzt nicht nur den Fokus auf die Augen legen, womit du dich umgibst, das, was du zu dir nimmst, das ist Kost für deinen Geist. Also heißt, wenn ich es wirklich schaffen sollte, viel in der Bibel zu lesen, mich viel mit anderen Christen abgebe und mit denen über die gute Botschaft, über die gute Nachricht diskutiere, dann wird das auch Auswirkungen auf mich selbst haben, auf mein Herz haben. Wenn ich aber sage, okay, gibt doch noch andere coole Dinge, oder vielleicht aber auch sage, es gibt wirklich Dinge, wo ich weiß, die sind schlecht für mich und trotzdem gebe ich mich mit diesen Dingen ab, dann wird das auch unterbewusst mein Herz verändern. Und hier ist nur das Beispiel dafür. Gebt darauf Acht. Ja? Achtet auf euer Herz, denn euer Herz zeigt das oder strahlt das in euren Augen aus, wie ihr tickt. Ja, die Leuchte eures Leibes. So wie euer Herz ist, so strahlt es aus euch heraus. Glücklich sind die zu nennen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Sagt Jesus in Johannes 20, Vers 29. Ja, weil Glaube ist immer noch Glaube, aber er kann uns verändern. Und darauf zu vertrauen, dass Gott wirklich da ist und uns erretten kann, das ist das, was uns glücklich machen kann. So sagt es Jesus in Johannes 20, Vers 29. Es geht weiter. Versuchungen oder auch süße Versuchungen mit dem Schlüssel der Erkenntnis. Hat mich im ersten Moment so ein bisschen an Herr der Ringe oder Harry Potter vielleicht auch erinnert. War krass, ne? Es gibt einen Schlüssel, der führt zur Erkenntnis. Könnte ich auch mal gut gebrauchen. Hier geht es darum, Jesus ist bei einem Philister zu Gast und ganz provokativ setzt er sich an den Tisch und isst direkt los. Und damals war es halt so, du musstest, bevor du isst, dich erstmal reinigen, waschen. Habe ich Philister gesagt, ich meine natürlich Pharisäer. Ihr dürft interaktiv gerne reinrufen und mich korrigieren. Er war bei einem Pharisäer zu Gast und hat sich provokativ nicht gewaschen, weil er den Pharisäer kannte. Er konnte in sein Herz schauen. Und der Pharisäer war direkt, was ist denn mit dir los? Willst du dich gar nicht waschen, bevor du isst? Und genau darauf wollte Jesus hinaus. Und sagen, ihr Pharisäer, ihr achtet immer auf die Äußerlichkeiten. Ihr achtet darauf, dass der Sabbat geheiligt wird, dass ihr dreimal sonntags in den Gottesdienst geht, dass ihr 15 Mal am Tag betet. Ich weiß es nicht genau, aber ihr achtet einfach auf diese Liturgien, auf das, was äußerlich zu sehen ist. Aber wie sieht es denn eigentlich in eurem Herz aus? Was ist denn eigentlich da los? Also er sagt, oder er beschreibt es so, dass einfach über diesen Mensch, über dieses Herz, was drüber gestülpt wird und eigentlich der wahre Kern verborgen liegt. Ich habe euch hier ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich so ein kleines Häuschen gebaut aus Klötzen. Für mich sind Klötze der neue Schrei. Und ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt hier die Bibel, das was da drin steht, und die stellen wir schön in dieses Klötzegefängnis. Ja? Und wir haben ganz viele Dinge, die uns beschäftigen, wie ich gerade schon gesagt habe. Ja, bin ich denn noch gut gekleidet? Habe ich denn heute schon 13 Mal gebetet? Und dann lassen wir uns auch noch mit anderen Dingen ablenken, ja? Die uns irgendwie von Gott wegbringen. Weil wir müssen ja nur darauf achten, dass es in der Öffentlichkeit, dass wir da schön dastehen. Ja? Weil keiner weiß ja, wie es in uns drin aussieht. Also können wir hier mal irgendeinen Blödsinn machen, mit einem Kumpel über jemand anderen lästern. Dann können wir uns einfach mal am Wochenende schön gehen lassen und wer weiß, vielleicht dabei eine kleine Straftat begehen. Also es gibt ganz viele Dinge, die uns von Jesus wegbringen können oder die uns von Jesus wegbringen, die aber keiner sieht. Ja? Und da baut sich langsam nach und nach um unser Herz, die Bibel soll jetzt quasi unser Herz darstellen, ein Gefängnis auf. Ja, und wir merken das vielleicht auch gar nicht so richtig, aber es muss uns ja auch nicht interessieren, weil in der Öffentlichkeit stehen wir gut da. Und Jesus sagt, so seid ihr Philister. Ja? Danke, so seid ihr Pharisäer. Ihr zeigt nach außen hin, dass ihr die tollen Typen seid und die Macher seid, aber ich sage euch, in eurem Herzen, euer Herz ist gefangen von Schuld, von Last und von Unehrlichkeit vor allem. Ihr spielt ein falsches Spiel. Hört auf damit. Und das war auch so einer der Zeitpunkte, wo die Pharisäer versucht haben, ach du Scheiße, der Typ, der macht uns richtig Probleme. Und sie waren hinterher und wollten den ins Gefängnis bringen. Sie wollten ihm irgendwas nachstellen, sie wollten ihn loswerden. Weil wem gefällt das schon? Jetzt mal auf uns. Es kommt jemand an und sagt, ey, hier, da und da, da hast du echt Mist gebaut. Meine erste Reaktion, hat er wirklich recht? Habe ich nicht wirklich, doch, vielleicht da ein kleines Schlupfloch mir gelassen? Der andere war ja auch blöd zu mir. Und ich muss jetzt erstmal prüfen, ob der wirklich recht hatte. Genauso handeln wir auch, wie diese Pharisäer. Wir wollen erstmal, nein, ja, wir haben nichts Falsches gemacht. Und dann dauert es ein bisschen, bis wir dann verstehen, okay, doch, scheiße, ich habe Mist gebaut. Und das will uns Jesus damit sagen. Achtet auf euer Herz und lasst euch nicht zubauen mit irgendeinem Dreck, den ihr dann auch noch nachher für wahr haltet. Also ihr denkt, baut euch eure schöne, heile Welt und glaubt, ja, die und die Regel, die gibt es zwar, aber es reicht ja auch, wenn ich mich nur so halb daran halte. Ich muss ja nicht für alles so 100% gerade stehen. Es reicht ja auch, wenn ich bei der einen oder anderen Sache zu 90% dabei bin. Ja? Und das birgt Gefahren. Mit jedem dieser Dinge fangen wir an, ein Gefängnis um unser Herz zu bauen. Falsche Auslegungen und menschliche Traditionen werden über das Wort Gottes gestülpt. Versuchen wir nicht auch oft, Dinge so zu verstehen, dass sie in unserem Kram passen? Offenes Bekenntnis. Alles, was ihr im Finsteren redet, wird man darum im Licht hören. Ist jetzt der nächste Abschnitt. Da geht es aber auch genau um diese Thematik. Ja, du brauchst nicht zu glauben. Das, was die anderen nicht sehen, das hört niemand. Nein. Ja. Alles, was im Finsteren, was in deinem stillen Kämmerchen, was du in deinem Herzen oder in deinen Gedanken denkst, das wird gehört. Im Licht. Ja, bei Gott im Himmel. fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Jetzt wird Jesus konkret. Und zwar sagt er, ich ermahne euch, ihr glaubt, ja, ihr habt vielleicht recht, also er spricht vor allem zu den Pharisäern, aber ich vergleiche mich immer ein bisschen mit denen, weil genauso wie die Scheiße gebaut haben, habe ich auch an der einen oder anderen Stelle Scheiße gebaut, vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und er ermahnt sie und sagt, was im Finsteren geredet wird, was ihr euch zu eurer schönen Welt bastelt, das hört der Himmel. Und beim letzten Gericht wird das alles aufgedeckt. Also, fürchtet den, welcher Macht hat, Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Also er weist auf dieses Gericht hin und sagt uns, ey, Leute, gebt Acht. Es ist nicht alles so schöne, heile Welt. Und wenn ich mit Dinge meine, ich könnte auch mit 80% das ewige Leben erreichen. No way. Ja? Gib darauf Acht. Und vor allem, es gibt jemanden, der nachher darüber entscheidet. Sitzt du zu Rechten Gottes oder kommst du in die ewige Verdammnis? Und das bin nicht ich, aber Jesus. Ja? Das bin ich, Jesus. Und den fürchtet. Jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen, vor den Engeln Gottes. Und das ist jetzt das, wo man denkt, oh Scheiße, ich mache wirklich viel Mist und wie komme ich aus der ganzen Misere wieder raus? Bekenn dich zu Jesus, lass dich füllen vom Heiligen Geist. Und Gott, ja, wo wir eben auch gelernt haben, der dich mit Schokobons zuschmeißt, ja, der dich an Schokobons ertrinken lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, der steht zu dir. Der wird mit dir gehen und er wird dich aus deinen Problemen herausbringen und er wird sich um deine Sorgen kümmern. Also du bist nicht allein mit deinen Sorgen. Und das auch wieder ein kleiner Wink. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, auf den Punkt wollte ich hinaus. Okay, viel Geistliches. Mir gefällt jetzt an diesen Kapiteln, wurde eben auch schon ein bisschen in dem Video gesagt, dass Jesus viel lehrt und auch in Gleichnissen lehrt. Also er wird auch sehr konkret. Und damit geht es jetzt weiter. Ab den Versen 12. Strafrede an die Philister, Aufruf zum offenen Bekenntnis. Also ich bin schon mittlerweile in Kapitel 12. Ah gut, ihr konntet es glaube ich sehen anhand von den Bibelstellen, die ich hier aufgeführt habe. Ab 12, Vers 13, das Gleichnis von reichen Narren. Und ich will jetzt einfach vorlesen, weil ich glaube, das ist ein Teil der Bibel, der zum Glück auch für uns leicht verständlich ist. Und ich lese ab den Versen 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz mehr habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Also ein richtiges Luxusproblem. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe. Iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib, als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt euch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft euer Hab und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Es geht um Habsucht und um unnütze Sorgen. Und als ich das gelesen habe, habe ich erstmal geschluckt. Und ich will jetzt nicht sagen, ich hoffe, aber ich glaube, das geht jedem von uns so. Wir sind alle überreich beschenkt. Und leider sind wir Menschen so, dass wir das oft vergessen. Und manchmal handeln wir sogar gegensätzlich, so wie es hier steht. Und das ist wirklich eine Ermahnung Gottes. Ich bin davon überzeugt, die uns gut tut, mal darüber nachzudenken. Wo leben wir wirklich im Überfluss und wo spinnen wir auch rum und meinen, wir müssten noch mehr haben und noch bessere Klamotten, noch bessere Autos, noch ein schöneres Haus, noch eine schönere Insel kaufen, was weiß ich, was mit Geld alles möglich ist. Also es ist wirklich krass. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und das ist Gottes Ermahnung an euch. Seid ehrlich zu euch selbst, ja? Die Dinge, für die ihr viel Geld ausgebt. Ja, was würdest du mit 100.000 Euro tun? Ich glaube, jeder von uns wüsste direkt, das würde ich gerne machen. Ich wüsste zum Beispiel direkt einen geilen Urlaub. Der Maxi würde sich wahrscheinlich einen VW-Bus kaufen. Ja. Das sind alles so Dinge, wir wissen direkt, was wir damit machen. Ja. Der Björn würde die sparen für seine Anzahlung fürs Haus. Ja. Es kann alles sein. Und das ist wirklich Dinge, denkt darüber nach. Hängt da wirklich euer Herz dran. Ja, und ich glaube, unser Herz hängt an diesen Dingen viel zu sehr, als wir uns es selbst eingestehen. Okay, ihr habt schon gesehen, wir kommen dem Ende zu, wir sind schon beim Thema Bekennen. Also es geht darum, reflektier dich selbst, reflektier dein Herz. Ja, bekenne deine Sünden vor Gott und Gott wird es gut mit dir machen. Er wird alles das hinzufügen, woran du gar nicht denkst, ja, was wir überhaupt nicht brauchen. Also er wird sich mehr um uns sorgen, als wir es brauchen. Wachsamkeit und Trennung. Wachsamkeit bedeutet die Bereitschaft, treu zu Gott zu stehen. Zum einen treu zu Gott zu stehen, aber auch hinausgehen und von Gott erzählen. Das ist eine wichtige Botschaft, die wir oft schon mal vergessen. Und zwar gibt es ein schönes Gleichnis, das steht in Lukas 19, Vers 11, ich will es kurz halten. Und zwar geht es da um Talente. Ja, oh Ben, cool. Jesus gibt drei seinen Leuten Talente, also es ist quasi Geld, dem einen 1, dem anderen 3, dem anderen 5. Und der eine denkt sich, boah shit, Jesus hat mir Geld gegeben, ich darf damit keinen Scheiß machen, schön vergraben, weg. Und die anderen gehen hin und denken, boah, Jesus hat mir das Geld gegeben, ich mache da noch mehr draus. Und ihnen gelingt das auch. Und der mit 3 macht 6 und der mit 5 macht 10. Aber der eine, der Schiss gehabt hat, der behält sein eines. Und Jesus kommt zurück und sagt zu dem, der das vergraben hat, warum hast du das getan? Ich rüste dich aus mit deinen Talenten, mit deinen Gaben, mit allem, was du brauchst. Und du glaubst, das reicht mir noch nicht. Ich habe aber Angst, auf vielleicht meinen Freund zuzugehen oder, weiß ich nicht, mir meinen Schweinehund zu überwinden und Mitarbeiter zu werden, keine Ahnung. Ja. Es gibt verschiedene Dinge, wo, glaube ich, jeder so weiß, oh, da habe ich immer ein bisschen Respekt vor. Aber wir dürfen davon überzeugt sein, Gott ist mit uns. Also nutz deine Gaben, deine Talente jetzt im Sinne vielleicht auch von Geld, aber auch von dem, was du geschenkt bekommen hast und erzähl von Gott. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Also der fleißig ist, der für Gottes Reich einsteht. Er wird ihn über alle seine Güter setzen. Ja? Also das ist jetzt eine Belohnung. Wir werden von Gott über alles, was Gott gehört, werden wir bevollmächtigt. Aber andersrum, so wird der Herr an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet. Also es kann genauso gut sein, wir machen das nicht und dabei wird Gott uns ertappen oder wiederkommen auf diese Erde. Also Gott sieht das, was wir an schlechten Dingen tun. Und was mit den Leuten ist, steht hier auch, da wird Gott sagen, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid. Und das ist schon hart, das jetzt so zu hören. Aber da geht es auch wieder genau darum, wenn wir sagen, ey, lieber Gott, ich weiß, dass ich an verschiedenen Ecken noch meine Probleme habe und bitte hilf mir, gemeinsam mit dir daran zu arbeiten, dann wird es nicht so sein, dass Gott zu uns sagen wird, ich kenne euch nicht, ja, sondern er wird uns dafür belohnen. Bekennt eure Sünden. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jetzt setzt er noch mal einen drauf. Ja. Was bedeutet das jetzt nun? Und das ist jetzt eigentlich so das, was unser Lifestyle, unser Leben verändert, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wir als Christen werden immer wieder Konflikte erleben. Ja, es kann sein, direkt in der eigenen Familie, es kann sein, in der Schule, auf der Arbeit oder im Sportverein, überall. Und das ist, was Jesus hier meint. Wenn du zu mir stehst, wird das nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein, sondern es wird auch Probleme geben. Und das ist Entzweiung. Ich bin gekommen, um hoffentlich alle Menschen auf der Erde zu erretten. Aber er weiß, so wird es nicht sein. Und es wird diejenigen geben, die zu ihm in den Himmel kommen, und es wird diejenigen geben, die in die Hölle kommen. Und diese Entzweiung bringt er hier. Und diese Konflikte werden wir real auf dieser Welt erleben. Und das meint er hier, wenn er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Ermutigung. Ja? Weil Jesus wird zu uns stehen, auch wenn wir Probleme haben, wenn wir Sorgen haben. Er wird hinter uns stehen und wird uns da durchtragen. Darauf können wir vertrauen. Der letzte Punkt. Versöhnlichkeit. Wir Menschen sind selbst gut darin, schnelle Urteile zu bilden. Aber Jesus will hier vor allem darauf, denkt an die Nächstenliebe. Ja? Und hier geht es jetzt um den Punkt, wenn ihr meine Schuldvergebung wollt, das, was entscheidend ist, dann vergebt euren Mitmenschen. Ja? Versöhnlichkeit. Und außerdem ist es besser, Unrecht zu erleiden, als zuzulassen, dass Christus verunehrt wird. Das war ein Satz, der hat mir nochmal so die Augen geöffnet und gesagt, jo, wenn wir im Streit stehen um irgendeinen Scheiß mit irgendjemandem, damit verunehren wir Gott, Jesus. Also ist es dieser Streit überhaupt wert? Nein, dieser Streit ist es nicht wert. Und auch wenn ich im Recht bin und ich es aber schaffe, dadurch den Streit aufzulösen und es einfach über mich zu ergehen zu lassen, mach das. Aus Form der Nächstenliebe ist es manchmal richtig, auch einzustecken und zu sagen, um Jesu Willen, lasst uns wieder versöhnen. Weil nur dann, wenn wir ein Unschuldiges oder wenn wir unserem Nächsten vergeben haben, können wir auch Gottes Vergebung erfahren. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Jesus verehren. Und darum zu beten, dass er uns ein gläubiges Herz schenkt. Weil wenn wir das tun, dann wird das passieren. Ja? Jesus wird unsere Sorgen ausräumen. Und die gute Nachricht, unser Herz wird wieder freigesetzt und von ihm erfüllt werden. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Danke, lieber Vater, dass du allmächtig bist und allwissend bist, dass du uns kennst und dass du uns nicht alleine lässt mit unserem, ja, doch teilweise ungläubigen Herzen. Du weißt über uns Bescheid und du willst uns ermahnen, weil du es gut mit uns machst.